Hören Sie nun Pastor John Strain.
Hier sind wir am ersten Tag der ungesäuerten Brote. Wenden wir uns 3. Buch Mose Kapitel 23 zu und erinnern uns einfach daran, warum wir hier sind. Ein paar Bibelstellen werden wir in 3. Buch Mose Kapitel 23 durchgehen. Zu Beginn der Predigt lesen wir Folgendes, 3. Buch Mose Kapitel 23, Vers 1 und 2. 3. Buch Mose Kapitel 23, Vers 1 und 2. Hier sprach der Ewige zu Mose, und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten und sprecht zu ihnen, dies sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlung, das sind meine Feste. Also befohlene Versammlungen, und deshalb sind wir hier. Die Tatsache, dass wir dies glauben, im Gegensatz zu all den Milliarden anderen, und Herr Desimon sprach darüber, wir glauben, dass dies ein Tag der befohlenen Versammlung ist, eine heilige Versammlung also. Dann bezieht sich 3. Buch Mose Kapitel 23, Vers 23, Kapitel 23 auf die wöchentlichen Sabbate. Also jetzt 3. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 4 bis 7. Dies sind aber die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen an ihren Tagen. Am 14. Tage des ersten Monats gegen Abend in der des Herrn Passa. Und am 15. desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage ungesäuerte Brote essen. Am ersten Tage sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Arbeit tun. Und deshalb essen wir an jedem der 7 Tage ungesäuertes Brot, denn es ist eine tägliche Erinnerung daran, was wir tun sollen. Uns wird hier mitgeteilt, dass es 2 Feiertage geben wird. Der letzte ist auch ein heiliger Tag. Aber Ägypten wird hier nicht erwähnt. Kehren wir zu 2. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 3 bis 7. Jetzt zurück werden wir es lesen. 2. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 3 bis 7. Da sprach Mose zum Volk: Gedenkt an diesen Tag, in dem ihr aus Ägypten, aus der Knechtschaft gezogen seid, denn der Herr hat euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt. Darum sollt ihr nicht gesäuertes Brot essen. Heute zieht ihr aus im Monat Abib. Wenn dich nun der Herr bringen wird in das Land von der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Heviter und Jebusiter, das er dir geben wird, wird er deines Vaters geschworen hat. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Du sollst diesen Branch halten in diesem Monat. Entschuldigung, du sollst dieses Brauch halten in diesem Monat. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen. Und am 7. Tage ist das Fest des Herrn. Du sollst 7 Tage ungesäuertes Brot essen, dass bei dir weder Sauertag noch gesäuertes Brot gesehen werde an allen deinen Orten. Und so werden wir hier noch einmal daran erinnert, dass es 7 Tage lang ungesäuertes Brot gibt. Und dann im nächsten Vers, 2. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 8, heißt es Folgendes: Ihr sollt euren Söhnen sagen, an demselben Tage, das halten wir um des Willen, oder das tun wir deshalb, was uns der Herr getan hat, als wir aus Ägypten zogen. Das ist also ein Refrain oder eine Wiederholung, den wir im gesamten Alten Testament immer wieder sehen, um die Parallele zu dem, was wir tun müssen, um aus der Sünde herauszukommen. Gott spricht immer viele, viele Male von sich selbst, dass ich derjenige bin, der dich aus Ägypten herausgebracht hat. Ich bin derjenige, der dich befreit hat und du sollst dich stets daran erinnern. Jetzt Vers 9 im gleichen Kapitel, Vers 9. Darum sollte es dir ein Zeichen sein auf deiner Hand und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, damit des Herrn Gesetz in deinem Munde sei, denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Das Zeichen also das Tun und wie wir denken. Also dieser Tag erinnert uns also daran, dass wir alle Gesetze Gottes befolgen müssen und dies ist ein Teil davon. Jetzt Vers 10, im gleichen Kapitel, Vers 10. Deshalb halte diese Ordnung Jahr für Jahr zu ihrer Zeit. Wir sollen dies jährlich tun, was wir auch tun. Wir praktizieren dies entsprechend. Es ist eine Verordnung, also erwartet Gott, dass wir hier sind. Wenden wir uns dann also 2. Korinther Kapitel 13 Vers 6 zu, weil wir verstehen, dass dieser Auszug aus Ägypten für uns eine Parallele ist, die Welt hinter uns zu lassen, wenn man so will, alle Eigenschaften dieser Welt also. Also aus der Welt Satans, aus der wir herausgekommen sind und aus der Sünde herauskommen, um uns zu verändern und in spirituellen Angelegenheiten also zu wachsen. Aber in 2. Korinther 13, Vers 5 heißt es, 2. Korinther 13, Vers 5, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Erinnert euch noch einmal, was im 2. Buch Mose steht. Deshalb geht es darum, dass Gottes Gesetz mit eurem Mund zu halten, in eurem Verstand, was du tust und was du denkst. Wir können uns also fragen, wir verstehen dadurch, dass wir im Glauben sind, diesen Teil davon. Dann testen wir uns selbst also, untersuchen uns selbst. Wenn es heißt, teste dich selbst, denken wir nicht daran, irgendeine Art von Prüfung herbeizuführen. Es kommt lediglich darauf an, was wir mit unseren mentalen und spirituellen Untersuchungen tun, um tatsächlich zu analysieren, was wir tun und was wir denken. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist? Wenn nicht, wird ihr ja untüchtig. Nun, deshalb müssen wir uns selbst prüfen, um zu sehen, ob wir im Glauben sind, ob wir dem Beispiel Christi, der Lebensweise Gottes, treu folgen. Gibt es einen Mangel an etwas? Wenn es irgendwelche verbleibende Eigenschaften, Gewohnheiten oder Neigungen gibt, die im Widerspruch zu Gottes Lebensweise stehen? Im 1. Korinther, Kapitel 5, eine ähnliche Bibelstelle, auf der wir uns oft, aber besonders in dieser Zeit beziehen, eine Parallele zu dem, was wir im 2. Korinther gefunden haben. Im 1. Korinther, also jetzt Kapitel 5, Vers 6, 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 6, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teich durchsäuert? Nun, der erste Teil der ersten Aussage hier heißt, euer Rühmen ist nicht gut. Es hätte ihnen offensichtlich deutlich sein sollen, aber sie machen sich selbst Komplimente für ihre Toleranz, für ihre Bereitschaft, über die Sünde hinwegzusehen, die da dort in ihrer Mitte war. Sein Kommentar lautete dann, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teich durchsauert. Wenn Sie den 1. Korintherbrief aufmerksam lesen, ich glaube, es besteht im 16. Kapitel, werden dort 12 sehr unterschiedliche Probleme behandelt. Sie hatten also nicht nur ein wenig Sauerteig, sie hatten eine Menge davon. Aber Paulus machte deutlich, dass Nachsicht gegenüber der Sünde sie verunreinigen würde. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teich durchsäuern wird? Wir neigen dazu, Sünde in unseren Gedanken zu kategorisieren oder sogar einzustufen. Ich glaube, das gilt für viele von uns. Was sind die 10 Gebote? Wir sollen sie alle einhalten. Aber gibt es in unserem Kampf auch im Kopf auch welche, die schlimmer zu sein scheinen als andere? Ich werde nicht näher darauf eingehen, aber ich denke, wir neigen dazu zu denken, dass manche Dinge übler sind als andere. Aber ich frage, gibt es so etwas wie eine kleine Sünde? Wie wäre es mit einer kleinen Notlüge? Wir neigen dazu, die Wort Lüge ein wenig zu beschönigen, indem wir es eine kleine Notlüge nennen. Wenn wir Adam und Eva analysieren, was haben sie technisch gesehen oder getan? Sie aßen ein Stück Obst. Man könnte sagen, was ist so schlimm daran, außer dass Gott es ihnen direkt gesagt hat, tut das nicht. Es lag also nicht an der Frucht, Es war ein Verstoß gegen Gottes Wort und Gottes Gebot. Er befahl ihnen, das nicht zu tun, und sie rebellierten. Es gibt eine kleine Sünde, denn gerade in diesem Fall hat sie langfristige Folgen nicht nur für sie, sondern auch für die gesamte Menschheit. Darum heißt es im 1. Korinther, Kapitel 5, also Vers 6 und 7, hier am Ende: Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, denn ihr seid ein neuer, dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Sie waren körperlich ungesäuert, sie feierten die Tage der ungesäuerten Brote, einen der klaren Beweise dafür, dass die neue testamentliche Kirche Gottes Wort und Gottes heilige Tage ehrte. Und jetzt lesen wir weiter, Vers 7 und 8 in 1. Korinther 5, Vers 7 und 8. Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Drum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtheit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Dort heißt es also, dass wir den geistlichen Sauerteig in unserem Leben beseitigen müssen, fleißig daran arbeiten und hoffentlich dieses Fest mit Aufrichtigkeit und Wahrheit feiern sollen. Wie können wir das erreichen? Wie sollen du und ich überwinden? Wir haben eine Reihe von Mängeln, ich bin sicher, wir alle. Wenn wir sie aufschreiben wollen, gibt es mehrere Merkmale, die wir als Mängel betrachten würden. Ich hoffe, dass wir uns heute Nachmittag großenteils auf Herrn Westens Ermahnung konzentrieren. Und ich werde im späteren Teil der Predigt darauf zurückkommen, während wir diese Idee der Überwindung und die Art und Weise, wie wir den alten Sauerteig beseitigen können, uns zu Herzen nehmen. Wenn Sie einen Titel für den Predigt wünschen und am Anfang erscheint dieser nicht unbedingt sehr relevant, aber hoffentlich verstehen Sie im Laufe der Predigt die Bedeutung, aber der Titel lautet: Lasst die Geduld ihre perfekte Wirkung entfalten. Noch einmal: Lasst die Geduld ihre perfekte Wirkung entfalten. Um nun an diesen Punkt zu gelangen und die Frage zu beantworten, wie wir diese Situation überwinden können, möchte ich die Situation ein wenig präzisieren, indem wir mich auf mehrere Schriftstellen beziehen hier, die meiner Meinung nach den Grundstein dafür legen, wie wir dies angehen können. Dazu möchte ich zum Johannesevangelium umblättern. Wir werden hier noch eine ganze Weile bleiben und auf mehrere Bibelstellen im Johannesevangelium verweisen. Wenn Sie so wollen, haben Sie also Geduld mit mir, denn ich versuche aus den Schriftstellen, die wir lesen werden, zwei Punkte hervorzuheben. Und davon gibt es also mehrere. Sie sind kurz, was den Kommentar betrifft. Sie werden den Zusammenhang verstehen. Oder Sie werden den Zusammenhang verstehen, wenn wir die gesamte Heilige Schrift durchgehen. Aber was wir hier beachten ist, dies sind die Worte von Jesus Christus, als er sich seinem letzten Passafest näherte, und zwar besonders genau zu dieser Zeit. Jetzt Johannes 6, Vers 38. Johannes 6, Vers 38. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Da sprach Jesus. So wie wir in unseren Handbüchern für Reden in den Sprecherclubs eine sogenannte spezifische Absichtserklärung haben, sagt Christus hier: Deshalb bin ich gekommen, insbesondere der Grund, warum ich gekommen bin, um den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat. Dann heißt es in Johannes 14, Vers 10 folgendes, Johannes 14, Vers 10: Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus, und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Jesus verkündigt also, dass der Vater seine Worte inspiriert und dass er seine eigenen Worte nicht aufgrund seiner Autorität ausspricht. Es liegt an der Autorität Gottes, des Vaters, der mich dazu inspiriert, genau diese Worte zu verkündigen und sprechen, die ich spreche. Ich möchte noch einmal hervorheben, Jesus sagte, ich bin gekommen, um Gottes Willen zu tun. Was Gott mir also offenbart, was Gott inspiriert, das ist es, was ich sage. Und so heißt es weiter in Johannes 17, Vers 8. Johannes 17, Vers 8. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen, also den Jüngern, gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Aber was Christus dort gesagt hast, was du mir, also der Vater, gegeben hast, ist genau das, was ich den Jüngern gebe, die auserwählt wurden. Ich gebe ihnen die Worte, die du mir, Herr oder Vater, gegeben hast. Ich denke, es ist erwähnenswert, dass er so etwas immer wieder sagte, und die Wiederholung sollte bei uns Anklang finden, dass hinter dem, was Christus in diesem Gebet sogar zum Vater sagt, bevor er leiden muss, eine Absicht steckt. Jetzt Johannes 17, Vers 14, 17, Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht aus der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Wie Jesus immer wieder sagte, ich habe deine Worte, o Vater, den Jüngern gegeben. Wir müssen hier nicht sofort hingehen, aber in Johannes 14, Vers 28 sagte er, mein Vater ist größer als ich. Was also erklärt, warum Christus sehr darauf bedacht war, der Inspiration seines Vaters zu folgen, der Vater ist größer als ich. Jetzt Johannes 14, Vers 31, Johannes 14, Vers 31. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Sogar die Befehle, die Gott inspiriert hat, nicht nur die Worte, sondern es ist so etwas wie das Erteilen von Befehlen. Ich tue, wie der Vater mir geboten hat. Kehren wir zu Jesaja Kapitel 50, Vers 4 zurück. Zumindest in meiner Bibel und wahrscheinlich auch in vielen ihrer Verse haben sie einigen dieser Verse einen kleinen Stern gegeben, der zeigt, dass die Worte hier prophetisch in Bezug auf Jesus Christus sind. In gewisser Weise möchte ich nur erwähnen, dass das, was wir hier in Jesaja 50, Vers 4 bis 9, also zwei Abschnitte lesen, ehrlich gesagt zum Teil des Herzstücks dieser Predigt ist. Ich werde später im späteren Teil der Predigt darauf zurückkommen, zumindest zu einigen Sätzen. Aber diese Verse, Jesaja Kapitel 50, Vers 4 bis 6, sind prophetisch über Jesus Christus. Ich denke, die Worte sollen bei jedem von uns Anklang finden in Bezug auf das, was wir zu tun versuchen, was wir erreichen wollen, indem wir die Sünde ausmerzen, den alten Sauerteig ausmerzen und in vielerlei Hinsicht ein neuer Mensch werden. Wie Jesaja 50, Vers 4 sagt, der ewige Gott hat mir die Zunge eines Gelehrten gegeben. Er sagt mir also, was ich sagen soll. Das ist es, was er, also Jesus Christus, gerade in anderen Worten bei Johannes hier zitiert hat. Ich spreche die Worte meines Vaters. Er hat mir die Zunge eines Gelehrten gegeben, damit ich sprechen kann. Jesus sagte, ich werde wissen, was ich sagen soll. Ich werde wissen, wie ich mit jeder gegebenen Situation umgehen soll, wie jeder von uns denkt, wenn es heißt, welche Schikanen Christus in seinen 3,5 Jahren erduldete und erfuhr. Es schien, als wären die Juden Spione, die ihn beobachteten, wie immer er in der Stadt war, und dass er nicht darauf vorbereitet sein musste, was sie sagen würden, aber wie er reagieren würde und dass er Gott um buchstäbliche Inspiration bitten musste, also seine Antworten, seine Taten, seine Worte. Und weiter heißt es, ein Wort zur rechten Zeit für den Müden. Das war ein Teil davon für diejenigen, die Ermutigung brauchten. Lesen wir also jetzt Jesaja Kapitel 50, Vers 4 und 5, Johannes 50, Vers 4, Entschuldigung, Jesaja 50, Vers 4 und 5. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie die sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Josef würde seine Verantwortung nicht ignorieren. Gott gab dies und sagte ihm, was er tun sollte, und er sagte, ich folge diesen Befehlen. Dann sprach Jesus insbesondere über sein Leiden, weiter im gleichen Kapitel, Vers 6. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meinen Wangen denen, die mich rauften, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Er wusste, dass das kommen würde, das war Teil des Plans. Er wusste, dass diese Dinge passieren würden. Und wenn Sie Jesaja Kapitel 50, Vers 5 noch einmal lesen, also jetzt Vers 5. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Also ich habe mich meiner Verantwortung nicht entzogen. Ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun, der mich gesandt hat. Das würde nicht einfach sein, und Gott inspirierte alles, was er sagte, nicht nur während seines Dienstes, sondern er musste auch in den ersten 30 Jahren perfekt sein, und da gab es auch Versuchungen. Und weiter in Vers 7 heißt es, aber Gott, der Herr, hilft mir. Es wird schwierig sein, aber Gott, der Herr, hilft mir. Deshalb werde ich nicht zu Schanden werden und es werde mir nicht peinlich sein. Und ich werde nicht zu kurz kommen, weil ich weiß, dass Gott mir helfen wird. Deshalb habe ich mein Angesicht, sagt Jesus, gesetzt wie ein Kieselstein oder Feuerstein, so hart wie ein Kieselstein. Haben wir jemals gesehen, oder einen gesehen, dessen Gesichtsausdruck reine und große Entschlossenheit ausstrahlt? Das ist es, was ich mir vorstelle, wenn ich das lese, ich habe mein Gesicht oder Angesicht hart gemacht, wie ein Kieselstein. Jetzt weiter im gleichen Kapitel, Vers 8. Er ist, also der Vater ist nah, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Also dies sind ähnliche der Worte, die Gott zu Hiob sprach. Aber nochmal, Vers 8, werden wir jetzt ganz lesen. Er ist nah, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vertreten. Wer will mein Recht anfechten, der komme her zu mir. Vers 9. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen, die Motten fressen. Also Christus hat das im wahrsten Sinne des Wortes perfekt gemacht. Und dennoch denke ich, dass dies das ist, was uns bevorsteht, die Herausforderung, auf die ich später noch eingehen werde, vor der wir stehen, wenn wir beginnen, diese Worte, diese Tage der ungesäuerten Brote zu halten. Wir müssen uns dazu entschließen, etwas gegen unser spirituelles Versagen, unsere Fehler oder Schwierigkeiten, die wir möglicherweise haben, zu unternehmen. Wenden wir uns noch einmal Johannes Kapitel 17 zu, Johannes 17, Vers 4. Wir kennen die Prophezeiung, die es in Bezug auf Christus gab, als all das gesagt und getan war. Johannes 17, Vers 4. Christus spricht, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Also wurde nichts unerledigt gelassen. Jetzt sind es ungefähr 3,5 Jahre, nicht so viel Zeit, wenn man so will, für diejenigen von uns, die seit 20 oder 30 oder vielleicht 40 Jahre oder mehr in der Kirche sind. Ja, 3 Jahre vergingen ziemlich schnell. Das ist nicht viel Zeit, um den Willen Gottes zu erfüllen.
Natürlich waren da Prophezeiungen im Spiel, wir verstehen das. Aber einen großen Teil dieser Zeit verbrauchte Jesus damit, einfach in Galiläa, in Judäa und an den Seen herumzugehen, herumzuwandern und laufen. Es ging nicht immer ums Predigen. Es gab also Zeiten, in denen er, wenn man so will, vor Ort war und bestimmte Teile davon erledigen musste. Aber ich glaube, dass er die ganze Zeit, die er mit seinen Jüngern unterwegs war, lehrte. Er gab ihnen das Wort Gottes, was Gott inspirierte. Hier ist, was ihr tun musst. Für uns ist nicht viel aufgezeichnet von diesen Gesprächen. Sie waren im Freien. Es deutet darauf hin, dass sie sich vielleicht manchmal nachts am Lagerfeuer aufhielten. Was für ein Gespräch hatten sie? Ich denke, Christus hatte keine Zeit verschwendet und war stets bemüht, die Jünger zu belehren und zu unterweisen. Ich spekuliere hier, aber ich denke einfach, dass Christus nur eine kurze Zeit hatte, um die Arbeit zu erledigen und diese Männer auf das vorzubereiten, was ihnen gegeben werden sollte. In einigen Fällen würde es viele, viele Jahre dauern, aber nicht für alle, aber sie mussten fortfahren, diesen Job fortwährend erledigen und sich auf diese Dinge vorbereiten. Aber er sagte, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen und gegeben hast. Nachdem er das Leiden durchgemacht hatte, beendete er die Arbeit auf Erde, aber es gab noch mehr für ihn zu tun. Wenden wir uns Römer 8, Vers 34 zu. Nach seiner Auferstehung schreibt Paulus hier Folgendes, Römer Kapitel 8, Vers 34. Wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist, ja viel mehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Er ist es also immer noch, wenn ich so es sagen kann, er ist immer noch bei der Arbeit, er arbeitet immer noch mit seinem Volk zusammen. Er arbeitet immer noch mit seinen Jüngern, seinen Schülern und seinen Brüdern zusammen und ist da für uns Fürsprache zu leisten. Die ganze Absicht Christi in seinem physischen Leben bestand also darin, seinem Vater zu gehorchen, den Willen deines Vaters zu tun, wie er sagte. Und um nur die Worte des Vaters zu sprechen, die inspiriert waren, die Werke zu tun, die der Vater inspiriert hatte, und um das Vaters Worte an die Jünger weiterzugeben, dann auch einfach buchstäblich die Gebote zu befolgen, die der Vater ihm gegeben hatte. All diese Wiederholung und Repetition mit dem klaren Ziel, die Macht des und der Wille des Vaters den Jüngern zu erklären, die Macht, in die er selbst vertraute. Und um ein Beispiel dafür zu geben, was von uns erwartet wird, nämlich so gut wie Gott gehorsam bleiben, so gut wie möglich Gott gehorsam bleiben, dem Beispiel Christi zu folgen und zu überwinden. Das führt dazu, dass wir uns verändern, wachsen und wieder Vater und Christus werden. Es ermöglicht uns auch, sein Werk zu tun. Nachdem dies geschehen war, diese Worte gegeben wurden, gab Christus auch einige sehr wichtige Worte für uns auch. Kehren wir noch einmal zu Johannes zurück. Wir haben nicht nur einige dieser Worte beim Passafest gelesen, sondern sie haben hoffentlich einiges davon noch einmal oder mehrmals gelesen. Vielleicht noch vor dem Passafest. Aber Christus gibt in Johannes Kapitel 14, zweimal in Johannes 14, und dann lesen wir noch ein paar andere Beispiele, eine sehr tiefgreifende Anweisung, die darauf basiert, dass er erfolgreich war und auf der Tatsache, dass er zu Rechten Gottes ist, um für uns Fürsprache zu leisten. Er gibt eine ganz besondere Anweisung, die, wenn man so will, mit seiner gegenwärtigen Position neben Gott auf dem Thron zusammenhängt. Johannes 14, Vers 14. Johannes 14, Vers 14. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das ist eine ziemlich starke deklarative Aussage. Es lässt keinen Raum für Aber oder Ausnahmen. Natürlich wissen wir, dass es Bedingungen gibt. Darüber reden wir gleich. Aber ich werde das tun. Wenn du in meinem Namen fragst, werde ich es tun. Jetzt Johannes 14, Vers 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. In diesen beiden Versen erfolgt die Wiederholung also aus einem bestimmten Grund. Wir schließen es in unseren Gebeten ein, normalerweise zu Beginn des Gottesdienstes und am Ende. Wir bitten darum im Namen und in der Vollmacht von Jesus Christus, unserem Erlöser. Es gibt Variationen davon, aber wir verwenden diese in unserem Gebet. Ich bin sicher, dass wir das in unserem privaten Gebeten tun. Dann in Johannes 15, Vers 16, sagt Christus Folgendes zu seinen Jüngern. Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. So können wir also die Verheißung Jesu Christi hier, wie wir lesen, in Anspruch nehmen. Jetzt Johannes 16, Vers 22. Johannes 16, Vers 22. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und natürlich freuten sie sich, als sie den Auferstandenen Jesus Christus sahen. Und dann lesen wir weiter im nächsten Vers 23. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, bis ihr den Vater um etwas bittet, werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Wir stellen also fest, dass es in all diesen Schriften zwei Punkte gibt, dass Christus Gott vollkommen gehorchte, qualifiziert war, unser Erlöser zu werden und jetzt zu Rechten Gottes auf seinem Thron gegenwärtig ist, sagt uns, dass wir uns in unseren Gebeten an den Vater wenden und um die Dinge bitten sollen, die wir brauchen und dass wir durch das Amt, durch die Position, durch die Autorität und im Namen Jesu Christi darum bitten sollen. Ich glaube, dass wir das tun, aber hoffentlich nimmt keiner von uns diesen Satz auf die leichte Schulter. Dann beten wir zu Gott und verbringen unsere 20, 30, 45 Minuten oder auch was die Länge ist, morgens damit, mit Gott zu reden. Wir danken, wir loben ihn, wir ehren ihn und bitten um die Dinge, die wir brauchen. Und wir bitten viel über die gleichen Dinge. Christus hat gesagt, man solle nicht umsonst beten, wenn man sich wiederholt, nur umsonst wiederholt. Aber wir beten jeden Tag oft über die gleichen Dinge. Wir beten um Schutz, wir beten für unsere Familien, wir beten für das Werk, wir beten für die Leiter des Werkes. Wir beten dafür, dass die Sendungen erfolgreich sind und dass sie eine Resonanz und eine Antwort erhalten. Und natürlich beten wir für unsere Familien und wir beten für uns selbst, also oft über die gleichen Dinge. Aber dann bitten wir im Namen Christi, wir beanspruchen dieses Amt, so oft wie wir dies anwenden. Wir sollten diesen Ausdruck niemals leichtfertig gebrauchen. Ich erinnere mich daran, dass mir einmal im College die Anweisung gegeben wurde, etwas zu tun. Da ich nur einer der Studenten war, fragte ich den Pfarrer damals, stört es Sie, wenn ich sage, dass Sie mir diese Anweisungen gegeben haben. Er sagte aber, ja, Sie können meinen Namen erwähnen, er wird schweben wie eine Feder. Aber wenn wir den Namen Gottes und Christus beanspruchen, hat es viel Gewicht. Es ist von großer Bedeutung, dass wir das Recht haben, vor Gott zu treten und wir sollen diese Punkte, den Gehorsam, den Christus hatte und das Amt, das er vertritt, abwägen und dies jetzt anwenden, wenn wir mit dem Fest der ungesäuerten Brote beginnen. Heute ist der erste Tag der ungesäuerten Brote. Es kommen noch 6 weitere. Es ist eine physikalische Parallele. Wir nehmen dieses Brot. Ich kann weder die Matzah noch das selbstgebackene Fladenbrot vertragen. Ich mag Brot wirklich. Keto-Diät. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, ist mir noch nie in den Sinn gekommen und den Verzicht auf Kohlenhydrate. Das Fladenbrot, die Waffeln, was immer es auch ist, zu essen, ist eine Erinnerung. Es ist unausweichlich und 7 Tage reichen nicht aus, um zur Routine zu werden. Wie viele von uns warten bis zum nächsten Morgen, um in den Laden zu gehen und um Brot zu kaufen. Oder wenn wir in ein Restaurant gehen, wir werden in Restaurants gehen und wir würden sagen, kein Brot, noch nicht, und wir gucken auf die Uhr. Sie können das Brot jetzt bringen, es ist Sonnenuntergang. Dies ist aber sehr, sehr komisch. Wir essen das Brot, das Fadenbrot hat für uns eine Bedeutung. Es erinnert uns an diese Parallele der Überwindung. Und es sind 7 Tage. Man kann nicht ignorieren, was wir tun. Wir müssen aufmerksam bleiben. Aber in Wirklichkeit ist dieses Fest der ungesäuerten Brote, das 7 Tage dauert, nur der Anfang des Zyklus der heiligen Tage und etwas, das einen Monat oder mehrere Monate, in manchen Dingen sogar Jahre dauern sollte, um einige Dinge zu überwinden, die uns geplagt haben, vielleicht seit unserer Taufe und davor. Manche Dinge sind einfach noch nicht ausgerottet, aber dieser Tag ist genau der richtige Anfang. Ich will damit nicht zum Schluss ziehen, dass frühere Feste fruchtlos waren, aber jedes Mal, wenn wir die Tage der ungesäuerten Brote feiern, ist eine Zeit wie bei diesem Passa, dass wir uns Gott erneut verpflichten, ihm zu dienen. Wir bleiben ihm gehorsam, wir werden seiner Lebensweise folgen und sein Werk tun, wie es im Offertorium erwähnt wurde. Wir werden unseren Teil der Arbeit vollenden, wie auch immer Gott uns einsetzen wird, und wir müssen dann Frucht bringen. Wir denken nicht nur an Veränderungen. Gott helfe mir, mich zu ändern. Das ist zu allgemein. Es erfordert ein gewisses Maß an spiritueller Stärke, um wirklich konkret zu werden. Vater, ich muss mich ändern. Wir kommen darauf zurück. Wir müssen Einzelheiten angeben. Wir müssen dabei eine gewisse Priorität haben. Nun, wie ich bereits erwähnt habe, habe ich mich auf die Predigt von Herrn Westen vor kurzem bezogen, in der es darum ging, wie sie nicht aufgeben sollten. Ich dachte einfach, es sei eine kraftvolle Predigt. Was gibst du nicht auf? Gegen Ende der Predigt nannte er uns 7 Punkte zur Überwindung, und ich würde sie ermutigen, noch einmal zurückgehen und diese Predigt noch einmal zu studieren. Sehen Sie sich Ihre Notizen an. Es ist noch nicht im Internet, aber schauen Sie noch einmal nach, was Herr Westen gegeben hatte. Ich brauche hier natürlich kein Handzeichen. Wie viele von uns erinnern sich vielleicht an den ersten Punkt. Wählen Sie etwas Großes. Aber wir haben mehrere Punkte hier. Natürlich haben die meisten von uns mehrere, aber er sagt, wählen Sie ein Großes. Wählen Sie etwas, was sich wirklich ändern muss, dass sie möglicherweise bis zu einem gewissen Grad von ihrem Gott trennt. Wählen Sie also etwas Großes. Menschen, die effektiv sind, es gibt diese Regel für Führungskräfte, die effektiv sind. Menschen, die ihre Aufgabe effektiv erledigen, nehmen zuerst die herausfordernden und schwierigsten Elemente. Meistens machen die Leute gerne die einfachen. Ich werde das tun, weil ich mich dann ermutigt fühle. Das ist nichts weiter als eine Ausrede dafür, einige der schwierigen Dinge, denen wir gegenüberstehen, aufzuschieben. Aber sollten wir uns für die Großen entscheiden also? Wählen Sie ein Großes aus, an dem Sie arbeiten möchten. Leute, die das tun, werden manchmal als Leute bezeichnet, die Dinge erledigen, auch bei der Arbeit. Und was immer auch der Grund sein mag, ich frage nur, habe ich einen Großen auserwählt. Darum hat uns Herr Westen gebeten, und wir können von ihm hören, normalerweise einmal im Monat, manchmal auch öfter, dass er derjenige ist, den Gott erwählt hat, um die Arbeit zu leiten. Wie ich bereits erwähnte, lautet die Ermahnung, wähle ein großes Ziel. Haben wir uns für eine große Frage entschieden, sie entweder irgendwo aufgeschrieben oder uns eingeprägt, um uns darüber im Klaren zu sein? Hier haben wir sogar am ersten Tag der ungesäuerten Brote über das Große nachgedacht. Eines der Dinge, die ich wirklich ändern muss, etwas, das viel Konzentration von uns erfordert. Er fügte dann 6 Punkte hinzu und ich habe nicht die Absicht, sie alle zu besprechen. Es war seine Predigt, aber ich möchte einige Anmerkungen machen, die meiner Meinung nach einige davon berührt. Er sprach speziell über das Beten für das Problem. Beten Sie ausführlich darüber und er sagt täglich, 3-mal am Tag wäre vielleicht gut, dies war einige der Wörter, die er erwähnte, jeden Tag darüber zu beten. Wenn es ein großes Problem ist, verdient es jeden Tag Aufmerksamkeit, um sich dessen bewusst zu sein, wenn wir in dieser speziellen Angelegenheit ausrutschen. Ein paar Bibelstellen hier und ich werde nicht dorthin gehen, aber in Philipper 4, Vers 6 heißt es, lasst euer Bitten in allem durch Gebet und Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Wir brauchen und haben also das Recht, vor Gott zu treten und lassen ihn wissen, was wir brauchen. In 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es mitten in einem Gedanken, dass wir alle Sorgen auf ihn werfen sollen, denn er sorgt für uns. Alles, was in unserem Leben von Belang ist, die guten und die notwendigen Dinge, legen wir in Gottes Hände und bitten ihm um Hilfe. Die Bibel sagt uns deutlich, dass wir über unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten, unsere Bedürfnisse und sogar unsere Wünsche beten sollen. Herr M. spricht darüber, für etwas zu beten, das er tun möchte, und wir haben das Recht, das zu tun. Deshalb bitten wir Gott um viele Dinge. Wir bitten ihn auf jeden Fall, uns zu heilen, wenn wir krank sind. Wir bitten ihn um einen Job und helfen, einen Job zu finden. Wenn wir keinen haben, haben wir einen Job verloren oder befinden uns in der Übergangsphase. Wir bitten ihn um Dinge und viele Dinge. Es ist in Ordnung, weil Menschen es nicht wirklich können, aber Gott kann Multitasking betreiben. Er hat keine besetzte Leitung, wenn wir beten. Er ist in der Lage, jedes unserer Gebete zu hören und zu beantworten. Haben wir uns also in unseren Gebeten und bei der Auswahl eines großen Exemplars oder vorgenommenen Änderung für etwas entschieden? Wenn ja, haben wir heute Morgen darüber gebetet. Werden wir irgendwann heute Nachmittag oder morgen darüber beten? Wird es ein regelmäßiges Teil unserer Gebete sein, vielleicht besonders in den nächsten 6 Tagen? Denn dies ist eine Zeit der Konzentration, die von großer Bedeutung ist. Also beten wir über diese Dinge, aber von all diesen Dingen, über die wir beten müssen, hoffentlich kann ich es so sagen, von all den Dingen, die wir Gott fragen können, was könnte seine Aufmerksamkeit erregen? Von allen Dingen, die wir fragen können, was könnte seine Aufmerksamkeit erregen? Er wird alles hören, besonders den Satz, Vater, bitte helfe mir, mich zu ändern und zu überwinden, damit ich wie du und Jesus Christus werde. Wenn wir das tun, beginnen all diese anderen Dinge in unserem spirituellen Leben Gestalt anzunehmen. Wenn wir Jesus Christus nachahnen wollen, tun wir, was Christus getan hat und befolgen jedes inspirierte Wort, jeden Befehl. Jetzt sage ich nur die Aussage, hilf mir, mich zu ändern. Hilf mir, so zu sein wie du. Wir müssen darauf eine Antwort geben und deshalb können wir sagen, Vater, hilf mir. Und wir können diese Lücke einfüllen, was immer es ist, mich zu ändern. Und dann sprechen sie mit Gott darüber. Warum ist das eine große Sache? Warum komme ich mit diesem Problem zu Gott? Das liegt daran, dass ich jetzt seit einer gewissen Zeit, und Sie können diese Lücke einfüllen, kämpfe, vielleicht Jahre, Monate, ich weiß es nicht. Allerdings ist es ein großes Problem. Es ist ein Mangel. Dann bitten wir ihn natürlich um Dinge wie, gewähre mir aufrichtige Reue, denn ich brauche Hilfe. Aber wollen wir das wirklich ändern, wie Herr Westen erwähnte? Wenn wir es wirklich ändern wollen, wäre es vielleicht kein Problem. Warum wählen wir manchmal die anderen Dinge aus, nicht die großen? Vielleicht haben wir Angst vor dem Scheitern. Es ist ein ernstes Problem, was auch immer uns stört. Wenn ich anfange, daran zu arbeiten, muss ich auch dabei bleiben. Und natürlich wird es nicht einfach sein. Mir steht ein Kampf bevor, deshalb neigen wir dazu, es zu einem gewissen Grad aufzuschieben, vielleicht zu verallgemeinen. Aber wenn wir es nicht im Angriff nehmen und glauben, dass es hart wird, dann geben wir auf, bevor wir überhaupt angefangen haben. Deshalb bitten wir Gott, uns die Kraft zu geben, uns dieser Realität zu stellen und sie mit der gleichen Sichtweise zu betrachten wie er. Wir bitten Gott, hilf mir, um so zu sein wie du und zu sehen, wie du mich siehst. Das heißt, helfe mir zu verstehen, wie falsch, wie schlimm das ist und helfe mir, die Konsequenzen dieser Sünde zu erkennen, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Sprechen Sie ausführlich darüber. Ich denke an den Satz aus Psalm 51, wo David selbst mitten in der Reue sagte, meine Sünde ist immer noch oder stets vor mir. Ich sage hier nicht, dass wir mit einer Art ständiger, ununterbrochener Wolke von Schuldgefühlen herumlaufen, weil wir bereuen, was wir falsch gemacht haben. Dennoch sollen wir uns darüber im Klaren sein, dass es sich offensichtlich um eine Schwäche handelt. Ich habe es getan, also muss ich mir der Schwäche bewusst sein. Ich muss auf der Hut sein. Herr Westen erwähnte die Auslöser, welche Art von Umständen es sein könnte, die diese Schwäche an die Oberfläche bringen würden. Und auch mit der Geistesgegenwart, dass meine Schwäche immer vor mir liegt, weiß ich, dass ich Hilfe brauche.
Dann möchten wir natürlich nicht zulassen, dass diese große Entschlossenheit zu den Neujahrsvorsätzen der Welt wird, die schnell vergessen werden und in Bezug auf den wahren Charakter oft ohnehin bedeutungslos sind. Es handelt sich vielleicht nur um eine Liste der Dinge, die sich ändern muss, aber physischer Natur sind. Aber Herr Westen stellte sie die Frage, wo werden sie sein zur Zeit des Passafestes in 2024? Worüber werden wir nachdenken? Wie wird unsere Einschätzung in einem Jahr ausfallen zu dieser Zeit? Wenn wir also jedes Gebet auf die eine oder andere Weise, egal in welcher Variation dieser Formulation im Namen Jesu beenden, müssen wir uns der Art und Macht bewusst werden, deren Ehre wir von Gott erbitten. Er sagt, wenn wir in seinem Namen bitten, wird Gott es tun. Das bedeutet nicht, dass wir einmal beten und am nächsten Tag ist das Problem schon verschwunden. Aber wir beten weiter. Wir arbeiten weiter daran. Gott wird uns helfen, uns zu verändern. Und auch die Frage, wo werden wir in einem Jahr sein? Denn das Problem mag in einem Jahr noch da sein, aber es wird vielleicht noch nicht ganz so schwerwiegend oder ernst sein, wenn wir diese Dinge tun. Auch wenn wir diese Art von Gebeten verrichten, und ich denke, dass diese Art von Gebet ehrlich gesagt Ergebnisse bringt, ich denke, es erregt Gottes Aufmerksamkeit. Was mir durch den Kopf geht, ist, dass Gott immer zuhört, wenn wir uns aufrichtig und leidenschaftlich an Gott wenden und den Namen Jesu Christi beanspruchen. Er ist für uns da. Dieses Versprechen unterliegt einigen Bedingungen. Matthäus Kapitel 6, Vers 33, das kennen wir. Wir werden dorthin gehen, nur um zu lesen, weil ich gerne einen Kommentar dazu abgeben möchte. Jetzt Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Also Gott sagt hier, dass er diese Gebete beantworten wird. Und noch einmal, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Wenn wir so wollen, gibt Es ist also eine Voraussetzung. Wir stellen sicher, dass wir Gott an erster Stelle setzen, dass wir seine Gerechtigkeit und sein Königreich suchen. Im Wesentlichen ist es das erste Gebot, anders ausgedrückt, keinen anderen Gott vor dem wahren Gott zu haben. Suche zuerst dieses oder sein Königreich. Auch diese nächste Schriftstelle ist ein Teil dessen, zuerst nach dem Reich Gottes zu suchen. Jetzt 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 und 16. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 und 16. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, das Fleischeslust, der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Denken Sie in Bezug auf diese beiden Schriftstellen nur an einige der Botschaften, die uns Herr Westen in letzter Zeit gegeben hat, dass diese beiden Verse viel umfassen, weil es so viel auf der Welt gibt, das sehr attraktiv, sehr verlockend ist, und das ist es auch. Es ist sehr schwierig, all dem den Rücken zu kehren. Das ist es, was es sagt, was auch immer von der Welt ist, ist nicht vom Vater, und man muss sich dessen bewusst sein. Jetzt Apostelgeschichte 2, Vers 36 und 37, Apostelgeschichte 2, Vers 36 und 37. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott dessen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Vielleicht können wir auf die Zeit zurückblicken, als Gott uns zum ersten Mal rief, uns zur Umkehr brachte und begann uns zu helfen, unsere Sünden zu erkennen. Sie sehen, dass er den Tod Jesu Christi erforderlich machte und dass jeder von uns individuell für den Tod Christi verantwortlich war und ist. Denn wenn jeder außer dir und mir perfekt wäre und wir die einzigen wären, die gesündigt hätten, müsste Christus trotzdem sterben. Das hat uns emotional überwältigt, uns ins Herz getroffen. Und wenn wir Gott bitten, uns Buße zu gewähren, uns selbst so zu sehen, wie er uns sieht, wenn wir uns fragen, ob wir unsere Mängel betrachten, trifft es uns noch immer mitten ins Herz. Oder trifft uns das mitten ins Herz? Denn das ist die Art von Reue, die Gott ehrt. In Jesaja Kapitel 66 gibt es eine bekannte Bedingung und Gott spricht davon. Gehen wir dahin, Jesaja 66, Vers 1 und dann 2. Jesaja 66, Vers 1. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und der Erde der Schemel meiner Füße. Wo ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könnt oder könntet? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Also mit anderen Worten, was werden wir tun, wenn wir physische Dinge konstruieren? Weiter Vers 2. Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Also Gott sagt, ich bin nicht beeindruckt von physischen Behausungen, ich bin nicht beeindruckt von den Besonderheiten des Fleisches. Vers 2 weiter. Ich sehe aber auf den Elenden, auf den, der zerbrochenen Geistes ist, und der erzittert vor meinem Wort. Also, der die Bibel aufschlägt, sie liest, sieht, wie das Wort Gottes erklärt wird, und ich bin selbst nicht zu gut darin, und zittert vor der Korrektur, die uns das Wort Gottes bietet, und demütigt uns. Wir sind reuig, hoffentlich, und uns geht es tief ins Herz. Es ist eine Herausforderung also für uns alle. Wenden wir uns Römer Kapitel 7 zu und lesen ein sehr bewegtes Beispiel. Hier spricht Paulus in Römer Kapitel 7, Vers 18. Lesen wir aber Römer Kapitel 7, Vers 18 und 19. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ja, dies ist natürlich die Natur, die wir dort ändern müssen. Jetzt weiter, Vers 21 bis 23, 21 bis 23 im gleichen Kapitel. So finde ich nun das Gesetz, das mir, dass ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt. Oder man kann sagen, meinen geistigen Willen, den ich folgen sollte. Und weiter jetzt, Vers 23 und 24. Und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenden Leibe? Es traf Paulus tief ins Herz. Er kämpfte immer noch damit, wie Jesus Christus zu sein, und erkannte, wie sehr er sich ändern musste. Aber dann charakterisierte er sich selbst, o elender Mann, der ich bin. Und dann heißt es weiter im gleichen Kapitel, aber Vers 25 jetzt, 25. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn, so diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Wir sind also dankbar, dass wir durch Jesus Christus Erlösung erlangen und dass wir durch Gott, dem Vater, gestärkt werden und Vergebung erfahren können. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass keiner von uns, wie wir bereits im Offertorium der Kurzpredigt erwähnt wurde, die Fähigkeit besitzt, dies zu tun. Wir können uns nicht auf den Eigenwillen verlassen, aber wir müssen uns dessen bewusst sein. Es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Problemen befassen, was auch immer sie sein mögen, indem wir uns für ein großes Projekt entscheiden und vornehmen und beschließen, es gewissermaßen als Anstoß und Katalysator zu nutzen. Jetzt Römer 2 bis 4. Entschuldigung, Römer Kapitel 2, Vers 4. Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Mit anderen Worten, der Brief des Paulus an die Römer ist einer von ihnen. Wir könnten fragen, nützen wir oder ich die Güte Gottes, seine Nachsicht und Langmut ungebürtig aus? Weiter in Vers 4. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Also Gottes Geduld, seine Langmut, seine Liebe und seine große Fürsorge geben uns Zeit zur Umkehr. Wir wollen das nicht missbrauchen, denn in Wirklichkeit wissen du und ich nicht, wie viel Zeit uns bleibt, um uns zu ändern. Denn wir wissen für keinen von uns, wo oder wann das Ende ist. Also weist Paulus darauf, Römer 2 jetzt, Vers 5, du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herz häufst dich selbst Zorn an den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Also indem wir Gottes Geduld missbrauchen, riskieren wir Prüfung und Drangsal. Wir riskieren möglicherweise unsere ewige Erlösung. Ich sage nicht, dass wir ein unbußfertiges Herz haben. Es ist nur eine Erinnerung daran, dass wir nicht davon ausgehen dürfen, dass Gottes Geduld es uns, sagen wir mal, erlaubt, nachlässig zu sein oder das zu tun, was wir tun wollen, anstatt das, was wir tun sollten. Selbst wenn das, was wir tun wollen, in Ordnung ist, es ist vielleicht nicht schlecht, aber es ist und sollte nicht Vorrang vor dem haben, was Gott in seinem Wort sagt. Platzieren Sie die Dinge an richtiger Stelle. Deshalb müssen wir Gottes Geist wecken und Christus sein Leben in uns leben lassen. Darüber spricht es hier in Johannes Kapitel 15. Vieles von Johannes ist für diese Zeit des Jahres gültig und relevant. Offensichtlich lesen wir einen großen Teil dessen zum Passafest, Und in Johannes Kapitel 15, Vers 4 und 5, sagt es folgendes, also jetzt Johannes Kapitel 15, Vers 4 und 5. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also Eigenwilligkeit und Selbstdisziplin können also nur eine begrenzte Menge bewirken. Was Christus sagt ist, dass es im Vergleich dazu nichts mit dem zu tun hat, was er mit uns tun kann. Was er durch uns tun kann. Er sagt, dass es sein Leben ist, dass wir durch sein Leben gerettet werden, indem er sein Leben in uns lebt. Und in Philipper 2, Vers 13, nur eine Anmerkung, ich werde nicht dorthin blättern. Gott ist es, der in euch wirkt, beides das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Selbst der Wunsch, das Richtige zu tun, ist für die menschliche Natur also nicht normal. Das ist nicht normal. Es gibt uns den Willen. Er gewährt uns tatsächlich Reue. Er sagt uns im 2. Timotheus Kapitel 2, dass Gott uns Buße schenkt. Er gibt uns den Wunsch, das Richtige zu tun und nicht nur den Wunsch. Er verspricht uns auch die Fähigkeit, es zu tun, etwas zu leisten und diesem Wunsch nachzukommen, indem er uns seinen Geist schenkt, mit uns zusammenarbeitet also. Wenden wir uns Jakobus Kapitel 1 zu und hoffentlich gibt all dies hier zusammengenommen eine neue Bedeutung. Jetzt Jakobus 1, Vers 4. Jakobus 1, Vers 4. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, dass ihr vollkommen oder reif, vollständig und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Da wir aus uns selbst nichts tun können, müssen wir Christus in uns wirken lassen. Wir müssen unseren Fall vor Gott, dem Vater, vertreten. Wir müssen den Namen Jesu Christi beanspruchen, das Versprechen, dass Gott es tun wird, wenn wir ihn bitten, uns bei den Veränderungen zu helfen. Wenn wir im Namen Christi bitten, müssen wir glauben, dass Gott das für uns tun wird. Nicht unbedingt heute, nicht über Nacht, nicht im Laufe des nächsten Monats, aber er wird es tun. Er wird uns helfen, ihm ähnlicher zu werden. Ich denke, das erregt Gottes Aufmerksamkeit. Das Wort Gottes bedeutet hier in diesem Vers einfach geduldiges Ausharren. Möge geduldiges Ausharren seine vollkommene Wirkung entfalten, nicht aufzugeben und weiterhin Christus ins Anflehen. Wie Herr Weston sagte, bete heute darüber, bete morgen darüber, bete jeden Tag darüber, über all diese Dinge. Es gibt auch andere Dinge, die wir ändern müssen. Aber auch hier gilt, Gott kann Multitasking betreiben, aber eine Sache, eine große Sache ist ein Weg, auf große Weise vorwärts zu kommen und so wie Jesus Christus zu werden. In der Blauschrift-Bibel gibt es zusätzliche Informationen und es geht um das Wort Geduld und geduldig. Es erzählt die Art und Weise, wie es im Neuen Testament verwendet wird und ich fand es sehr bedeutungsvoll. Mit anderen Worten heißt es, jemand, der nicht aufgibt, sondern sich weiterhin darauf konzentriert, das vor ihm liegende Ziel zu erreichen, nämlich das erklärte Problem zu überwinden. Er wird also nicht davon abweichen, wird nicht von diesem Ziel abweichen, wird nicht aufgeben, es zu tun. Wir werden nicht aufhören, Gott um seine Hilfe zu bitten. Also noch einmal, wie ich bereits erwähnt habe, dass Jesaja Kapitel 50 sozusagen das Herzstück der Predigt ist, dass wir, um zu überwinden, uns für das Große entscheiden müssen und dann mit Gottes Geist, Gottes Inspiration, Gottes Kraft in uns und Christus in uns, werden wir unser Vorhaben, unsere Gesichter wie ein Feuerstein setzen oder fertigen, so hart wie ein Kieselstein, sodass Gott uns dabei hilft und unterstützt. Ich werde es zu ihm bringen und ich werde es zu ihm durch Christus bringen, in seinem Namen, weil er versprochen hat, dies zu tun, um uns bei der Überwindung zu helfen.